Schönen guten Tag bei der 60. Episode. Heute auch wieder nur ein Interview, aber dafür mit Yannick Puri, frische, noch junge 31, für die CDU in der 2021er Wahl in den Bundestag gekommen. Er vertritt das Land Baden-Württemberg und natürlich, wir haben darüber gesprochen, die CDU hat eine massive Klatsche bekommen. Er sieht da großen Aufbaubedarf und wie positioniert sich jetzt einfach die CDU in den nächsten Jahren als Opposition? Auf der anderen Seite ging es auch sehr groß um das Thema Klimawandel. Die Frage ist, was wird die CDU machen? Sie positioniert sich wahrscheinlich ein bisschen neben der FDP, also Marktwirtschaft soll es regeln, aber man muss einen sozialen Ausgleich schaffen und mehr als es bei der FDP geplant ist. Viel Freude mit der Episode. Bis dann.
Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Yannick Puri. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
Ja, hallo, Yannick Puri ist mein Name. Ich bin neu gewählter Bundestagsabgeordneter für die CDU aus Baden-Württemberg, aus dem Wahlkreis Emmendingen-Lahr. Nördlich von Freiburg ist es gelegen und ja, darf jetzt die nächsten 4 Jahre im Bundestag mitarbeiten. Von Beruf und der Ausbildung her Volkswirt. Das ist das, was ich bisher gemacht habe. Und genau, bin jetzt gespannt auf die nächste Zeit im Bundestag.
Herzlichen Glückwunsch erstmal, ist ja noch gar nicht so lange her. War es denn knapp? Oder?
Es war sehr, sehr knapp bei mir im Wahlkreis. Also ich habe das Direktmandat hier gewonnen. Mit sage und schreibe 90 Stimmen Vorsprung. Das ist, glaube ich, das viert- oder fünftknappste Wahlergebnis in ganz Deutschland gewesen.
Okay, aber jetzt ja dürfen Sie Ihren ökonomischen Sachverstand im Bundestag einbringen. Ja, wie sieht's denn jetzt aus? Wir sind in dieses Interview am 12.11. aus. Es sieht sehr stark nach einer Ampelkoalition aus, die uns die nächsten 4 Jahre regieren wird. Und die CDU ist nach ihrem, mal sagen wir mal, mittelmäßigen Ergebnis in der Oppositionsrolle.
Ja, ich würde das Ergebnis jetzt nicht nur mittelmäßig nennen, sondern wir haben die Bundestagswahl verloren. Insgesamt auch, wenn man in die einzelnen Regionen reingeht. Und wie Sie sagen, es sieht alles nach einer Ampelkoalition aus, auch wenn wir jetzt auf die ersten Bundestagssitzungen zurückblicken, dann macht es da schon auch den Eindruck, dass die sich auch zumindest mal im Bild nach außen gefunden haben. Bei den thematischen Fragen wird es natürlich schon spannender. Und das heißt für uns, dass wir jetzt allem Anschein und aller Wahrscheinlichkeit nach die nächsten 4 Jahre eine gute Oppositionsarbeit im Bundestag machen werden. Das heißt zum einen natürlich kritisch da den Finger in die Wunde zu legen, wo das notwendig ist, aber gleichzeitig auch eine konstruktive Opposition zu machen. Das heißt mit eigenen Vorschlägen dann die Debatte zu bereichern. Das ist zumindest meine Vorstellung davon.
Okay. Ja, wie sieht's denn mit den großen Zukunftsthemen aus? Sie sind jetzt 31, da liegt noch eine sehr große Spanne vor Ihnen. Wir haben jetzt so langsam ja eine gewisse Tendenz, sich von der schwarzen Null abzulösen. Beim Klimaschutz muss investiert werden, bei der Digitalisierung sollte investiert werden. Dieses Mantra der Merkel-Jahre wird sich so wahrscheinlich nicht halten lassen, oder?
Ja, wenn man jetzt momentan so ein bisschen sieht, was die Ampelpartner sich da alles ausdenken, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, da eine finanzielle Nachhaltigkeit zu halten. Sie haben es angesprochen, ich bin 31. Mit dem Grund, warum ich für den Bundestag kandidiert habe, ist, dass ich finde, dass Politik den Blick ein bisschen weiter als die nächsten 8 Jahre hinaus wenden sollte. Also sich für eine nachhaltige Politik einzusetzen. Und das heißt halt aus meiner Sicht eben auch eine finanzielle Nachhaltigkeit. Und deswegen bin ich sowohl, was schwarze Null angeht, als auch was die Schuldenbremse angeht, jemand, der die Diskussion momentan auch aus der ökonomischen Brille eher etwas kritisch sieht. Weil wenn wir uns ja mal anschauen, an was Investitionsentscheidungen in den letzten Jahren oft gescheitert sind, das ja in den seltensten Fällen die finanziellen Mittel waren, sondern das waren die Planungsverfahren, die lange gedauert haben. Das waren darüber hinaus, dass man teilweise auch in der politischen Richtung sich nicht immer ganz einig war, in welche Richtung es gehen sollte. Also ich glaube jetzt nur zu sagen, wir haben da jetzt enorme Investitionsbedarfe, deswegen muss die schwarze Null dann fallen und dann wird alles gut. Da wird man sich ein bisschen zu einfach machen und wäre auch jetzt nicht das, was ich mir dann unter nachhaltiger Politik insgesamt vorstelle.
Ja, bleiben wir mal beim Thema Klimaschutz, bleiben wir mal beim Thema Energiewende. Wir wollen ja dann praktisch bis 2040, bis 2050 CO2-neutral werden. Können wir das mit dem deutschen Planungsrecht eigentlich? Wir müssten jetzt ja Großthemen angehen. Also hier in Norddeutschland praktisch überall Windkraftanlagen. Die ganzen Energiespeicher müssten gelöst werden. Wir würden wahrscheinlich auch mal darüber nachdenken, ob wir nicht den schönen Schwarzwald zu einem mit Pumpspeicherkraftwerken versehen. Was müsste sich denn jetzt von staatlicher Seite eigentlich ändern, damit man diese großen Weg zur Nachhaltigkeit gehen könnte?
Also ich glaube, mit dem aktuellen Planungsrecht, Sie haben es eben angesprochen, wird das sehr, sehr schwierig. Deswegen brauchen wir aus meiner Sicht eine Planungsbeschleunigung, einmal beim Thema Ausbau erneuerbarer Energien, aber im Übrigen auch beim Ausbau von Verkehrswegen, wenn ich beispielsweise an große Bahnverbindungen denke. Bei mir hier durch den Wahlkreis läuft die Rheintalbahn, ist eine der zentralen Verkehrsachsen Europas, von Rotterdam nach Genua. Es gibt auch ein Nadelöhr, das ist hier zwischen Offenburg und Basel, wo der Ausbau zweigleisig nach wie vor ist, viergleisig werden soll. Aktuelles Planungsdatum für die Fertigstellung ist das Jahr 2042. Die Planungen sind irgendwann mal in den 1980er Jahren losgegangen. Also das sind alles Bereiche, wo, glaube ich, klar ist, wenn wir in den Planungsverfahren nicht schneller werden, Instanzwege verkürzen, beispielsweise auch in der Planungsabstimmung der verschiedenen Akteure, da besser, da schneller werden, dann glaube ich, wird es schwierig werden, damit uns das am Ende gelingt. Also auch da, ich glaube, der Knackpunkt sind stärker die Verfahrensfragen als die reinen Investitionsfragen. Und beim Thema Energiewende ist natürlich noch zusätzlich zu den Punkten, die Sie angesprochen haben, das Thema Netzinfrastruktur ein ganz großes, wo ich manchmal auch den Eindruck habe, es wird ein bisschen wenig darüber diskutiert, wie wir volatile erneuerbare Energieerzeugungsanlagen mit Speicherkapazitäten zusammenbringen wollen in einem funktionierenden Netz. Das ist, glaube ich, auch noch ein Thema, was wir, und da sind wir dann auch wieder ganz schnell beim Planungsrecht, was da halt zügig vorangebracht werden muss. Und wo ich jetzt auch mal gespannt bin, Sondierungspapier habe ich jetzt so wahnsinnig viel dazu noch nicht gefunden, was dann da am Ende im Koalitionsvertrag dazu stehen wird.
Ja, das ist jetzt ein bisschen Stochern im Nebel, aber es sieht jetzt so aus, als ja, kann man eigentlich nicht sagen. Glauben Sie, dass die FDP sich durchsetzen wird und ihre marktkonforme Lösung durchsetzen wird, also so ein Primat des Emissionshandels? Und oder wird es eher eine staatliche Lösung geben, so wie es die Grünen machen?
Also ich würde es mir wünschen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass das am Ende das am ehesten das Konstrukt ist, was dann funktionieren kann, vor allem deswegen, weil es ja im ersten Schritt natürlich darum geht, dass wir in Deutschland vorankommen, aber die entscheidende Frage ja ist, wie wir global dem Klimawandel begegnen. Auch wenn wir jetzt die Diskussion in Glasgow dieser Tage gerade passieren. Und da ist, glaube ich, der einzige Weg, den wir haben, aber gleichzeitig auch die Verantwortung, die wir als Deutschland haben, dass wir auch zeigen müssen, dass man Klimaschutz und Wachstum, Marktwirtschaft, Innovation, dass das zusammengeht, dass das keine Widersprüche sind. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht da dann auch am Ende marktwirtschaftliche Lösungen. Ich bin aber auch da gespannt in der Gemengelage. Man hat ja durchaus den Eindruck, die Grünen sind da jetzt nicht ganz so zufrieden mit der Richtung, in der sich da die Verhandlungen insgesamt gerade entwickeln und gerade im Bereich des Klimaschutzes, angefangen von der grünen Jugend bis hin zu NGOs, die da jetzt ja wohl von der grünen Parteispitze gerade aufgefordert werden, da etwas Druck auszuüben. Also ich würde mir wünschen, man würde da viel FDP am Ende sehen im Ampelkompromiss. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das dann auch so sein wird.
Warum, wir sollten das vielleicht auch mal öffnen für die Hörer, warum ist der Emissionshandel oder im Prinzip diese marktwirtschaftlichen Lösungen so viel besser? Also im Emissionshandel würde man wahrscheinlich darunter verstehen, man deckelt einfach die CO2-Menge, fährt dann einfach langsam aber sicher runter bis zum Zielzeitraum 2040, 2050. Bis dahin darf dann kein CO2 mehr emittiert werden. Durch diese künstliche Verknappung steigt der Preis von CO2 und darunter entfalten sich die marktwirtschaftlichen Anreize, möglichst viel CO2 einzusparen. Es gibt jetzt natürlich schon einige, ich will es nur kurz ausholen, aber vielleicht mal wirklich
gerne
öffnen für den Hörer. Es gibt natürlich jetzt schon einige Lösungsansätze. Ich podcaste bekanntermaßen über Elektromobilität, aber es gibt auch erneuerbare Energien sind CO2-neutraler und was haben wir noch alles? Verschiedenste Möglichkeiten, eben Verkehr einzuspannen. Das ist das klassische Effizienzdenken von BWLern wirklich nochmal, wenn Verkehr teurer wird, ihn auch einfach zu reduzieren. Warum ist das so wahnsinnig sinnvoll?
Also der Grundgedanke dahinter ist in dem Mechanismus, so wie Sie ihn eben richtigerweise beschrieben haben, dass man die Entscheidung, an welchem Punkt CO2 eingespart wird, also mache ich es darüber, dass ich gewisse Industriezweige oder gewisse Arten der Industrieproduktion in der Form eher versuche zurückzufahren, mache ich es über Einsparungen im Verkehr, mache ich es über Einsparungen im Wohnungswesen, dass ich das eben nicht sektoral staatlich vorschreibe am Ende, wo ich immer massive Informations- und Koordinationsprobleme haben werde, vereinfacht gesagt, dann müsste irgendwo in irgendeiner Behörde jemand wissen, ob es jetzt gerade an dem Punkt am effizientesten ist, im Verkehr, in der Produktion, im Wohnungswesen einzusparen, oder ob ich eben sage, ich setze einen Regelrahmen, der eben, wie Sie es beschrieben haben, mit den Zertifikaten dann gestaltet ist, mit den steigenden Preisen, und sagt dann, okay, ich überlasse den einzelnen Akteuren, die davon betroffen sind, zu entscheiden, fahre ich jetzt weniger Auto, investiere ich jetzt in eine Wärmedämmung beispielsweise oder was auch immer, um am Ende zu reduzieren, aber mach's eben da, wo es für mich am effizientesten möglich ist. Und bin dann nachher genauso am Ziel der eingesparten Menge, die ich in meinem Zeitkorridor erreichen will, lasse aber den Weg dahin, wie das dann konkret funktioniert, eben dezentral geschehen und dezentral steuern und nicht sozusagen von oben herab vor Ort. Das bedeutet allerdings, wenn das funktionieren soll, dass der CO2-Handel natürlich alle Sektoren umfassen muss. Und das ist eine der Forderungen, die wir in unserem Bundestagswahlprogramm drin hatten, die, wenn ich es richtig weiß, die FDP auch drin hatte. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass es funktionieren kann. Weil wenn ich diesen Handel dann nur auf einzelne Bereiche anwende, dann ist natürlich diese Idee von, ich lasse dezentral die Leute entscheiden oder die Akteure entscheiden, an welcher Stelle ist es effizient einzusparen, dann würde das natürlich zusammenbrechen. Deswegen, es muss dann auch alle Sektoren umfassen. Und es muss natürlich ein CO2-Preis sein, der am Ende dann auch eine Bindungswirkung hat. Das heißt, der dann auch zu einer Verhaltensänderung führt. Der wird sich merklich, wenn man die Zertifikate reduziert, dann auch ergeben. Was da, glaube ich, halt ein wichtiger Punkt ist, weil uns am Ende das alles nur gelingen wird, wenn wir auch eine gesellschaftliche Akzeptanz dazu bekommen, ist, dass wir an den Stellen, an denen auch mit noch so vielen Bemühungen ein effizientes Einsparen nicht möglich sein wird. Ich denke jetzt an Leute, die irgendwo weit im ländlichen Raum leben und darauf angewiesen sind, beispielsweise mit dem Auto zur Arbeit zu kommen, dass ich für die Leute dann natürlich auch eine Kompensation brauche, weil wenn ich mein Verhalten nicht ändern kann, dann kann der Anreiz zur Verhaltensänderung noch so stark sein, es wird am Ende nicht funktionieren.
Das ist ja ein bisschen das, was die Grünen der FDP vorhält. Weil natürlich, wenn man jetzt wirklich sich das anguckt und sagt, man hat einen CO2-Preis, der jeder zahlen muss, dann kann man im Prinzip schon in 2-3 Jahren wirklich in ländlichen Regionen nicht mehr Auto fahren. Und wie soll das geregelt werden? Es wird jetzt ja auch häufiger kritisiert, das ist ja alles noch sehr viel Theorie, aber im Prinzip ist diese Veränderung ja gigantisch. Wahrscheinlich mit dem
Aufkommen. Naja, und es ist ja, ich würde sagen, es ist nicht nur Theorie, wenn wir jetzt sehen mit der Einführung der CO2-Steuer oder auch der Entwicklung in den Energiepreisen, in den Verbraucherpreisen, das ist jetzt nicht nur CO2-Steuer, sondern auch vieles anderes, was da gerade drin steckt. Aber ist es ja schon so, dass es auch jetzt gerade schon auch für den einzelnen Haushalt spürbar wird. Also das muss man da natürlich auch offen und klar sagen. Natürlich die Konsequenz einer Klimaschutzpolitik ist, dass Dinge, die CO2 emittieren, natürlich dann auch teurer werden.
Ja, nur mal ganz ehrlich gesagt, sind wir jetzt ja noch am Anfang der Entwicklung. Wenn man sich das alles anguckt, dann wird das ja so eine gravierende Veränderung wie die sozialen Sicherungssysteme in der Arbeit, die also unser gegenwärtiges Leben und die Wirtschaft, in der wir uns bewegen, sehr stark verändern wird. Wir haben jetzt die Anfänge gesehen. Jetzt im November 2021 haben wir so die ersten Steigerungen des Ölpreises und der Energiekosten. Aber kann man sich auch ein bisschen fragen, ob das an Corona liegt. Aber da wird ja noch eine Menge kommen. Und deswegen ist ja die Frage, wenn ich jetzt einen CO2-Preis anführe, können Menschen irgendwo in ländlichen Regionen nicht mehr Auto fahren? In zwei, drei Jahren. Und ja, ich bleibe mal beim Thema Elektromobilität, weil ich mich auskenne. bis die Fahrzeuge so im nennenswerten Angebot in Gebrauchtwagenpreise runtergehen, da wird es ein paar Jahre dauern. Es gibt momentan noch kaum Fahrzeuge und die werden kaum genutzt. Das heißt, die Preise sind noch hoch. Also der Staat baut einen Riesendruck auf und man kann nur sehr, sehr begrenzt sich anpassen und hat dann einfach höhere Kosten.
Das ist ja, so. Genau so ist es. Und wenn Sie gleichzeitig im Moment versuchen, ein Elektroauto oder auch ein Hybrid sich gerade irgendwie zu kaufen, wenn Sie da die Möglichkeit dazu haben, dann sehen Sie auch, was Sie im Moment für Wartelisten und für Wartezeiten haben. Ich glaube, das, was Sie gerade beschreiben, ist im Endeffekt das Plädoyer dafür, warum wir ein Konzept einer ökologischen Marktwirtschaft nur in enger Verwebung mit der sozialen Marktwirtschaft hinbekommen werden. Also wieso wir am Ende das ist, was sie eben auch meinte mit dem Thema, dass wir es am Ende auch eine gesellschaftliche Akzeptanz brauchen, aber mehr als Akzeptanz noch, es einfach auch gesellschaftlich möglich sein muss und deswegen natürlich wir flankierende Maßnahmen brauchen. Und wenn wir jetzt das Thema Pendler im ländlichen Raum nehmen, gibt es ja eine Reihe von Vorschlägen. Ich bin da immer ein Freund, solche Dinge dann gerne im Steuerrecht auch versuchen zu regeln, wo Verteilungsfragen aus ordnungspolitischer Sicht eigentlich auch hingehören und dann eben auch zu sagen, naja gut, dann müssen wir halt eben schauen, wie man sei es jetzt das Instrument der Pendlerpauschale, sind es Varianten, wie man dieses Instrument gerne auch weiterentwickeln kann, aber wie man dann eben auch Kompensationsmöglichkeiten schafft.
Aber dann steht ja ein bisschen an, wenn ich das jetzt alles kompensiere, mir Wohnung angucke, mir Verkehr angucke, mir Lebensmittel angucke.
Naja, alles können Sie nicht kompensieren. Sie müssen Sie müssen halt ansetzen, daran zu kompensieren, wo Sie durch den Preis alleine eine Verhaltensänderung nicht hinbekommen werden, weil es nicht geht. Und wo Sie es dann, ich meine, auch wenn wir im ländlichen Raum sind, natürlich ist dann das Ziel, dass wir da, glaube ich, mittelfristig haben müssen, dass wir natürlich auch ÖPNV-Angebote schaffen und auch schauen, da Alternativmöglichkeiten aufzuzeigen. Nur auch da gehört natürlich zur Wahrheit und zur Ehrlichkeit dazu, in allen Regionen, in allen Verästelungen. Ich bin hier in den teilweise Seitentälern des Schwarzwaldes bei mir im Wahlkreis unterwegs. Da wird es mit noch so viel Bemühungen extrem schwierig werden, in jedem kleinen Ort ein Bahngleis reinzulegen. Also es wird schließlich funktionieren. Da werden die Leute weiterhin auf individuelle Mobilität angewiesen sein. Und da wird man dann eine Kompensation für CO2-Preise brauchen.
Ja, aber das könnte ja bedeuten, dass es dann Vielzahl von Einzelmaßnahmen gibt und dann haben wir wieder ein sehr großes Bürokratiemonster. Also wenn Sie sich die Maßnahmen angucken, wo die Leute nur wirklich sehr schlecht ausgucken können, dann wird es einfach sehr viel kleinteilig werden. Verkehr ist eine Sache, ja, das autonome Fahren bietet Möglichkeiten, aber das ist ja auch noch ein bisschen hin. Was haben wir noch für andere Möglichkeiten? Lebensmittel, kann ich da auf Fleisch verzichten? Vielleicht, aber da müsste ich, aber so richtig Ersatz gibt es dafür nicht. Also wie soll denn die Kompensation laufen? Und diese soziale Ausgestaltung der Veränderung, die da kommen wird.
Weil es sind ja am Ende im Wesentlichen Verteilungsfragen, über die wir dann reden, wenn es darum geht, wie wir kompensieren. Und als das zentrale Verteilungsinstrument, was wir zur Verfügung haben politisch, haben wir halt nach wie vor die Besteuerung, insbesondere die Einkommensbesteuerung. Und deswegen, wie gesagt, bin ich ein Freund davon, solche Dinge dann auch da anzusetzen, wo sie im Instrument dann eben auch verortet werden können. Wenn wir zum Beispiel Mobilität denken, eben, wie wir es jetzt ja auch schon mal in Ansätzen mit der Pendlerpauschale haben, im Bereich des Einkommensteuerrechts. Ich glaube, wir haben das Thema Landwirtschaft, Ernährung angesprochen. Ich glaube, da wäre beispielsweise auch schon viel geholfen. Wir würden zu einer transparenten und vor allem einer, ja, auch wirklich wahrnehmbaren Kennzeichnung kommen von zum Beispiel regional produzierten Produkten, was wir in der Form ja auch noch nicht so wirklich haben, wo ich mir dann auch vorstellen könnte, dass das dann auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher schon dazu motivieren könnte, da ein gewisses Verbrauchsverhalten dann zu ändern.
Okay. Das ist die.
Ist eine völlig andere Richtung, aber ich will damit nur auch aufzeigen, es sind am Ende ja auch nicht immer nur die monetären Maßnahmen, über die man dann reden und diskutieren muss.
Es sind nicht nur die monetären Maßnahmen, es ist dann auch die Frage, ja, dieser Strukturwandel muss irgendwie ausgeglichen werden und ich glaube, bei vielen Menschen ist halt die Sorge, dass es das nicht wird, weil es ihnen auch nicht wirklich erklärt wird. Also
ja, absolut. Also wir können Klimapolitik ja nicht so machen, dass wir dass wir die ganzen Begleiterscheinungen, das Begleiterscheinungen, das Wort klingt jetzt schon verharmlosend, aber dass wir das Ganze drumherum ausblenden, dann wird es eben nicht funktionieren. Deswegen da kann ich Ihnen voll und ganz zustimmen.
Weil im Prinzip ja sich auch in Ihrem Wählerklientel so ein bisschen die AfD breit gemacht hat, die nun wirklich komplett wieder zurück will. Also das ist ja im Prinzip mehr oder weniger Ablehnung des Klimawandels als wissenschaftlicher Konsens. Bei den Grünen sammelt sich das Publikum, die es im Prinzip sofort und jetzt haben wollen. Da ist die CDU eigentlich so ein bisschen in der Mitte gefangen und laviert ein bisschen herum. So nehmen viele es
wahr. Also ich bin schon, also vielleicht im ersten Mal sagen, dass ich jetzt in der CDU niemanden kenne, der da wirklich jetzt irgendwie als Klimawandelleugner unterwegs ist, Gott sei Dank, wie es ja eigentlich, glaube ich, unter den demokratischen Parteien man da lange suchen muss, um da jemanden zu finden. Ich glaube, die These vertritt wirklich nur noch die AfD.
Bei der AfD gibt es auch noch Nicola Beer, die sich sehr, sehr weit kritisch äußert. Da wollen wir mal.
Okay, gut. Vielleicht werden sie in jeder Partei irgendwo dann einzelne finden, aber ich glaube, der große Konsens in der demokratischen Parteien ist doch, dass wir es hier mit einer globalen Katastrophe gerade zu tun haben, auf die wir reagieren müssen. Und ich glaube auch im Ziel die Einigkeit mehr oder weniger da ist. Und die Frage halt ist der Weg, wie kommen wir an den? Was mich als Christdemokrat, das Wort ja auch bewusst benutzen an der Stelle, halt tatsächlich auch ärgert, ist, dass dieses Thema, was jetzt 2005 dann damals in der Großen Koalition unter Angela Merkel eine sehr, sehr hohe Bedeutung hat, dann in der Abfolge der Ereignisse in der Jahren danach mit der Weltfinanzkrise, der Eurokrise, der Migrationsthematik, jetzt der Corona-Krise, dann zu stark in den Hintergrund gerückt ist und nach diesem relativ starken Start 2005, 2006 wir nicht mit dem Nachdruck an dem Thema dran geblieben sind, wie wir es hätten tun müssen, und zwar jetzt gar nicht mal unbedingt nur mit dem Blick auf Wählerklientel, was Sie jetzt eben angesprochen haben, sondern alleine schon davon, deswegen haben wir das Wort Christdemokrat benutzt, weil wir hier ja von einer urchristdemokratischen Sache eigentlich sprechen, nämlich der Bewahrung der Schöpfung, dem einen die Welt mindestens so zu hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben, im Idealfall ja auch noch mal besser. Und diesen, ja, eigentlich Kern christdemokratischer Politik, dass wir den in dem Bereich des Klimawandels haben in den letzten Jahren leider etwas in den Hintergrund treten lassen, ist was mich, wenn ich jetzt auch auf die letzten Jahre zurückblicke, ehrlich gesagt mit am meisten ärgert an der eigenen Politik. Deswegen, da ist zum einen Handlungsbedarf da. Es ist ja auch so, dass da einiges auch dann nochmal sowohl in der Programmatik der CDU als auch im Regierungshandeln in den letzten Jahren dann geschehen ist, in diese Richtung, um da wieder ein stärkeres Tempo reinzukriegen. Und das ist da, glaube ich, auch der absolut richtige Weg. Und letzter Punkt vielleicht noch dazu. Ich glaube, insgesamt beim Thema Klima, aber auch darüber hinaus, als konservative Partei haftet einem mal zu Recht, mal zu Unrecht immer so ein bisschen das Image an, dass man ein Bremser ist. Ich glaube, gerade als Junge in der CDU ist auch meine Generation, der die Aufgabe zukommt, dass wir dieses Bremser-Image so ein bisschen loswerden, indem wir halt vielleicht auch bei der Zurückhaltung bei manchen Themen etwas vorsichtiger, etwas zurückhaltender unterwegs ist und nicht erstmal nach Bedenken sucht, sondern dann halt auch schaut, nach vorne gerichtet, nur Probleme anpacken kann.
Ja, wobei das Bremse-Image war ja...
Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt.
Nein, wir sind hier nicht bei Anne Will. Das müssen Sie später noch hinkriegen, dass irgendwie in 30 Sekunden irgendwie ein Schlagwort zu beantworten. Wir haben hier die Zeit. Nur die jungen Leute haben eigentlich überwiegend FDP und die Grünen gewählt. Und ihr Bremse-Image hängt ihnen noch hinteran, aber es hat ja jetzt auch erstmal dafür gesorgt, dass die Jungen, also die auch viel Zukunft noch vor sich haben, sagen,
Ja, ich will den Klimawandel, deswegen will ich die Grünen und überspitzt gesagt, ich will, dass es auch noch irgendwie dann Wirtschaftswachstum daneben her gibt, deswegen wähle ich die FDP. Die Programmparteien sind nun wirklich sehr dominierend in den jungen Wählerschaften geworden und die CDU ist A, überaltert in der Mitgliedschaft und B, hat sie jetzt noch nicht mal wirklich einen großen Zulauf von Jüngeren. Das müsste einen stören in ihrer Position.
Ja klar. Nein, und natürlich stört es. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich eine der Kernaufgaben jetzt in diesen Oppositionsjahren, die da vor uns liegt, eine solide und substanzielle programmatische Arbeit an den Zukunftsthemen zu machen. Also egal, ob das Klima ist, ob das die Zukunft der sozialen Sicherheitssysteme, die Zukunft von Mobilität ist. Das Spannende ist ja, die ganzen Themen hängen ja miteinander zusammen. Und ich glaube, wenn man also für alle Bevölkerungsgruppen, aber gerade auch auf junge Menschen ein politisches Angebot machen will, dann wird erwartet, dass, das ist jedenfalls wie ich es auch in meinem Umfeld wahrnehme und wie es mir ja auch selber geht, dann wird erwartet, dass man ein substanzielles politisches Angebot macht und sich in Themen reintraut, Themen diskutiert und dafür dann Zukunftskonzepte und von mir aus auch Visionen entwickelt. Und das ist das, was ich eben meinte mit dem Bremser-Image, was wir da halt loswerden müssen als Partei und wo wir, glaube ich, aber auch alle Möglichkeiten haben. Nur es setzt halt voraus, sich dann halt auch in thematische Debatten reinzutrauen und halt vielleicht mehr sich dann auch mit den Themen, die zum einen die Menschen bewegen, die in der Gesellschaft die virulenten Themen sind, auseinanderzusetzen, da in die Tiefe reinzugehen und halt vielleicht dann auch die ein oder andere Personaldiskussion mal weniger zu führen.
Ja, das ist sicherlich die Frage, das machen wir hier auch nicht, das machen die restlichen Medien ja schon zu fragen. Wer jetzt, es ist gerade, die CDU ist jetzt gerade im Mai, im November in der Frage, wer Vorstand werden soll. Aber die Frage, wie wollen Sie denn die Jüngeren noch erreichen? Also, da stellt sich jetzt ein bisschen die Frage, die Partei hat ein konservatives Image. Und wie kommt da jetzt eine Erneuerung rein?
Also ich glaube vor allem über eine substanzielle thematische Arbeit. Das ist, glaube ich, auch nichts, was jetzt irgendwie von heute auf morgen gelingt. Das ist auch, glaube ich, nicht nur eine Frage von Kommunikation, weil wenn ich was kommunizieren will, brauche ich natürlich auch erstmal die inhaltliche Substanz, was ich überhaupt kommunizieren will. Und deswegen eine harte, auch manchmal anstrengende thematische Arbeit und eine Vorstellung dessen, was denn christdemokratische Politik im 21. Jahrhundert bedeutet, angewendet auf die Fragestellungen, vor denen wir stehen, über die wir jetzt hier heute auch schon diskutiert haben, aber beispielsweise auch Themen wie Wohnungssituation, Wohnungsnot, was wir mittlerweile längst nicht mehr nur in großen Städten haben, sondern auch weit im ländlichen Raum. Damit verbunden auch wieder das Thema Mobilität. Das Thema Chancengerechtigkeit im Bildungswesen, aus meiner Sicht ein Riesenthema, der ganze Bereich der frühkindlichen Bildung. Also Sie sehen, es gibt einen ganz riesengroßen Strauß von Themen, wo wir, glaube ich, gesellschaftlichen Handlungsbedarf haben, weil sich Gesellschaft ja auch verändert und weiterentwickelt, wo, glaube ich, auch wir als CDU gute Antworten geben können, weil wir immer noch in der Breite der Gesellschaft relativ breit, relativ weit aufgestellt sind, egal ob man an Stadt, Land denkt, ob man an verschiedene Generationen bringt. Und ich glaube, wir da viele verschiedene Sichtweisen am Ende zusammenbringen können. Nur wir müssen es halt auch tun und wie gesagt, wir müssen uns dann halt auch in die Themen reintrauen und daraus dann ein inhaltlich attraktives politisches Angebot entwickeln. Und ich glaube, das ist das, was die Stärke von FDP, aber auch von Grünen jetzt bei dieser Bundestagswahl nochmal war, ein solches programmatisches Angebot zu machen. Und das ist dann für uns aus meiner Sicht die Aufgabe, wo wir jetzt dann eben liefern und nachlegen müssen. Gerade bei der jungen Generation. Ich habe den Eindruck, es ist die Generation, die noch mit am stärksten diese inhaltliche Substanz von der Politik einfordert. Und ich finde es auch extrem gut, dass das so ist.
Gut, aber dann fangen wir an. Wann gibt's denn mit der CDU längeres gemeinschaftliches Lernen? Also Regelschule bis, sagen wir, die 10. Klasse.
Die Frage ist ja, ob das am Ende dann das richtige Konzept ist oder nicht. Die Frage ist ja, was ist das Ziel? Wenn ich Chancengleichheit erreichen will, wenn man das als Ziel definiert, dann ist natürlich die Frage, wie komme ich, mit welchem Weg komme ich da hin? Ja, so, jetzt bin ich kein Bildungswissenschaftler und kein Bildungsexperte und kann Ihnen halt nicht sagen, was da jetzt fachlich der beste Rat sein könnte, aber ich glaube, das sind halt die Debatten, die dann auch geführt werden müssen.
Okay. Die Bildungswissenschaft sagt Ihnen aber, machen Sie es. Nun sagt es Ihnen ja schon seit 20, 30 Jahren. Ja, was haben wir denn noch als großes Thema? Die Wohnungslage. Und im Prinzip ist es ja jetzt auch so, das ist ja dann am Rande schon ökonomisch. Heute können sich eigentlich junge Leute kein eigenes Wohneigentum mehr leisten. Das war ja auch immer so ein klassisches, ja, soziokulturelles Bild, was an der CDU hing. Also man wohnt in einem eigenen Wohnraum, baut sein eigenes Haus. Was wollen Sie damit machen? Wir sind ja jetzt, oder um im Hintergrund zu nehmen, wir sind jetzt in einer historischen Niedrigzinsphase. Die Immobilienpreise springen eigentlich überall durch die Decke, in den Großstädten besonders, aber auch in Mittelzentren, also in Kleinstädten und auf dem Land wohl langsam dann auch. Wie soll das ausgehen? Die FDP verlangt ja im Prinzip die Absenkung der, was sie dann immer fordern, die Absenkung der Grunderwerbsteuer.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass das schon mal ein allererster Schritt sein kann, weil die Frage ist, wie man jetzt auch, also wir haben jetzt zwei Handlungsmöglichkeiten. Das eine sind mittel- und langfristige Entwicklungen, die man angehen muss. Da werden wir, glaube ich, nicht drum rumkommen, dass man sagen muss, gut, wir werden mehr Wohnraum, insbesondere in Form von Wohnungen, brauchen, oder nicht werden wir brauchen, sondern brauchen wir auch heute schon, weil einmal wir die Preisentwicklung haben, weil aber gleichzeitig ja auch sich die Art des Wohnens, Familienstrukturen ändert, wir halt viel, viel mehr Ein-, Zwei-Personen-Haushalte hatten, als es noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Deswegen glaube ich Wohnungsbau, das ist aber nichts, was jetzt natürlich in den nächsten 2, 3, 4 Jahren Abhilfe schafft. Und da muss man, glaube ich, schon schauen, wo man einen Preiseffekt erzielen kann. Und da bin ich schon auch der Meinung, dass in einer Situation, in der wir uns in solchen Preissphären bewegen, wie das momentan ist, da jetzt nicht unbedingt der Staat dann nochmal obendrauf die Preise erhöhen sollte. Deswegen bin ich beim Thema Grunderwerbsteuer schon auch ein Freund davon zu sagen, für das erste selbstgenutzte Wohneigentum, gerade für junge Familien, etwa in Form von Freibeträgen, da Erleichterungen zu schaffen. Das ist für diejenigen, das ist jetzt die Klientel, die sich sowas dann im Zweifel auch leisten könnte. Ich glaube, man wird auch nochmal über das Thema beispielsweise auch Wohngeld reden müssen für die Personen, die ja auch, und das ist ja auch ein wachsender Teil, gerade bei der aktuellen Preisentwicklung, die ja meilenweit davon entfernt sind, dazu zu kommen, überhaupt drüber nachzudenken, in einer eigenen Wohnung, in einem eigenen Haus leben zu können.
Aber jetzt in der nahen Sicht, in der nahen Zukunft, wie ist es jetzt so als junger Abgeordneter in Berlin? Es ist ja ein sehr hektischer Betrieb. Sie sind jetzt auch einer von vielen. Wie viel haben wir? 750
Abgeordnete? 736 sind es, glaube ich.
736. Wie geht man? Gehen Sie da ein bisschen unter oder wie organisieren Sie so jetzt am Anfang der Laufbahn?
Also langweilig wird's nicht, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall schon mal sagen. Es ist natürlich in den ersten Wochen vieles auch nochmal geprägt von vielen organisatorischen, administrativen Aufgaben, bis das eigene Abgeordnetenbüro steht, bis so alle Arbeitsabläufe sich einmal eingespielt haben. Aber es ist tatsächlich auch so, dass von wirklich den ersten Tagen an auch schon Zuschriften, Bürgeranfragen kommen mit ganz konkreten Problemstellungen, wo man als Abgeordneter dann um Unterstützung gebeten wird, was dann auch schön ist, wenn man auch schon, was jetzt in meinem Fall auch der Fall war, in den ersten Wochen dann auch schon die Erfahrung machen kann, dass man Menschen dann auch helfen kann als Abgeordneter, weil das ist am Ende ja auch das, um was es in dem Job dann auch geht oder in der Aufgabe dann auch geht. Also es geht quasi vom ersten Tag an im vollen Tempo los und wenn dann irgendwann der administrative Teil ein bisschen weniger wird und der programmatische Teil dann gerade auch über die Ausschussarbeit noch etwas mehr wird, dann macht es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß, als es jetzt ohnehin schon Spaß macht.
Was möchten so Ihre Wähler von Ihnen oder die Bewohner von Ihrem Wahlkreis?
Ich meine jetzt in den Sachen, die jetzt schon da auf mich zugekommen sind oder
darüber ja, hinaus? Genau, was möchte der Bürger so ein bisschen von seinem Bundestagsabgeordneter?
Ich glaube, um es mal vielleicht zuerst mal abstrakt zu sagen, dass man eben ansprechbar da ist und dass man sich kümmert. Wenn ein Problem auftritt. Es geht los bei einem Handwerksunternehmen, was sich an mich gewandt hat, weil ein Auszubildender, der dort beschäftigt wird, der aus Syrien kommt, jetzt die Diskussion hat, ob er denn die Ausbildung jetzt zu Ende machen darf oder nicht, wo es dann darum ging, jetzt zusammen mit Ausländerbehörde und mit Arbeitsagentur da eine Lösung herbeizuführen. In einem anderen Fall, da ging es um den Ausbau Ganztagsbetreuung bei einer Grundschule bei mir im Wahlkreis. Da drohten die Fördermittel zu verfallen, wenn der Bau nicht bis zum 31.12. fertiggestellt ist. So wissen wir alle, wie gerade Rohstofflieferungen und Handwerkertermine gerade sind, also unmöglich bis zum 31.12. zu halten. Da ist es ja tatsächlich sogar gelungen, die Fraktionsarbeitsgruppe bei uns dazu bewegen, dass wir da gestern im Plenum einen Antrag gestellt haben, dass diese Frist verlängert werden soll. Ich hoffe, dass da die Ampelparteien jetzt auch mitmachen. Das betrifft jetzt auch nicht nur den einen Fall in der Gemeinde bei mir im Wahlkreis, sondern das ist, glaube ich, bundesweit gerade ein Problem. Und wenn man dann relativ schnell eben auch schon sieht, bei so konkreten Problemen dann Dinge auch anschieben und in Bewegung setzen zu können, dann ist es natürlich einmal motiviert es für die eigene Arbeit, aber man kann dann natürlich auch die Erwartungen der Menschen im Wahlkreis ein Stück weit widerspiegeln und halt sagen, okay, ich bin für euch ansprechbar und ich will mich kümmern, wenn es irgendwo ein Problem gibt, weil dafür ist man dann gerade auch als direkt gewählter Abgeordneter natürlich auch da.
Ja, wünsche ich viel Spaß. Man hört ja vieles.
Dankeschön.
Weil im Prinzip ja jetzt ist, haben Sie denn schon ein eigenes Büro?
Wir haben so ein Übergangsbüro jetzt gerade. Ich glaube, das ist aber bei allen neuen NDBs so, wo wir jetzt mal auch ziemlich weit weg vom Reichstagsgebäude in der Wilhelmstraße, das gegenüber von der britischen Botschaft in Berlin, wer da vielleicht schon mal war. Jetzt gerade, ich glaube, jeder Abgeordnete irgendwie zwei Zimmer für sich und seine Mitarbeiter zugeteilt bekommen hat. Man ist da arbeitsfähig. Es ist vor allem, glaube ich, für die Mitarbeiter ist noch das größere Problem als für uns Abgeordnete, weil wir sowieso die meiste Zeit irgendwo in den Gebäuden unterwegs sind. Also deswegen, wenn man dann irgendwann in den richtigen Arbeitsmodus kommt, ist es dann, glaube ich, noch mal ein bisschen angenehmer, wobei ich sagen muss, gerade als junger Abgeordneter, da, zumindest bei mir ist es so, ich bin im Zweifel auch mit dem Laptop auf dem Flur arbeitsfähig. Also da hängt jetzt das politische Wohl und Wehe nicht daran, ob man einen Büroraum hat und wo und wie der dann ausgestattet.
Da möchte ich mich dafür bedanken, Herr Bouré, für dieses Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne.
Alles klar. Viel Spaß in Berlin. Willkommen auf der Future Sounds Liste. Heute packe ich zwei Sachen drauf. Die erste ist ein bisschen Abtempi und ich finde, Käthe, übrigens geschrieben mit C, ist eine neue deutsche Singer-Songwriter-Hoffnung aus Deutschland. Ich bin da so ein bisschen ambivalent. Ja, das ist so meine Strecke. Ich finde auch, also mehr oder weniger, wenn euch das anhört, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare oder schreibt es mir einfach. Ich finde, sie ist eine super Songwriterin und verdient es absolut auf diese Liste. Aber irgendwie das musikalische Engagement ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen altbacken, 80er Jahre. Das, was ihr Gesang verspricht, das hält der Sound einfach nicht. Ich hoffe, oder, keine Ahnung, es ist ein Impuls, es muss ihr gefallen und nicht uns. Da wird sie irgendwie nochmal ein bisschen nachziehen und auch wirklich richtig guten Sound machen. Auf der anderen Seite, sie ist eine große, auch immer noch Hoffnung, das ist noch im Werden. Und sprachlich, textlich bietet sie einfach der Befehl in Deutschland. Und dann etwas, was uns jetzt wahrscheinlich im Corona-Winter oder was euch den Rest geben wird, die Fingersticks mit Baftan. Das war immer mal nicht so bekannte und auch nicht so erfolgreiche Band, die heute, glaube ich, auch kaum noch aktiv ist. Ich nehme da nicht mehr viel wahr, aber die Platten der 90er sind groß. Das ist düster, das ist melodisch. Das wird euch im Herbstblues des zweiten Pandemiewinters ein bisschen den Rest geben. Stimmungsaufhellend ist da wirklich fast nichts. Auf der anderen Seite ist es eine sehr tiefe, sehr, sehr gute Musik. Ich liebe diese Stimme von Stuart Miles, dem Sänger. Und Bathtan, aber hört euch das Gesamtwerk auch an, das ist alles ziemlich ähnlich, also es ist eine Band, die eigentlich ihrem Stil des melodischen, was ist das, Folkrock, ja, treu geblieben ist, und davon kommt Bathtan auf die Liste. Bis dann, viel Freude mit den Songs.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.